Und im Grunde habe ich da Blut geleckt und habe ich da angefangen zu merken, dass man sich einmischen kann und dass man versuchen kann, die Dinge anders und ein Stück weit besser zu machen. Jetzt merke ich halt doch an vielen Stellen, auch in der Kulturszene, eine ganz schöne Lethargie, eine ganz schöne gedrückte Stimmung. Also ich bin Berliner von ganzem Herzen und kann mir eigentlich hier in Deutschland auch keine andere Stadt vorstellen, in der ich wohnen will.
Berliner Leben, eine neue Folge mit Felix
und Flo
und heute einen ganz besonderen Gast und der wirklich die letzten 20, 25 Jahre auf der politischen Bühne in Berlin aktiv ist und war. Wir freuen uns ganz besonders, dass Klaus Lederer da ist. Hallo Klaus.
Hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein kann.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich habe es gerade schon gesagt, du hast ja die Stadt super mitgeprägt. Also aus unterschiedlichsten Rollen ja auch. Erst als Abgeordneter, dann als Kultursenator, jetzt auch wieder als Abgeordneter, als Oppositioneller. Wie bist du eigentlich in die Politik gekommen?
Das hat ganz viel mit 1989, 90 zu tun. Also ich bin seit 1988 in Berlin, muss allerdings sagen in Ost-Berlin, da stand ja die Mauer noch. Und da war ich 15 und bin im Grunde im Schlepptau meiner Eltern nach Berlin gekommen. Also wir wohnten vorher in Frankfurt-Oder. Von mir aus hätten wir damals, aus der damaligen Perspektive, da auch bleiben können. Ich wollte nicht nach Berlin. Meine Eltern versucht zu überzeugen, das zu unterlassen. Aber die Überzeugungskraft 15-Jähriger bei einem Arbeitsplatzwechsel ist nicht durchschlagend.
Glaube ich.
So. Ja. Und aus der heutigen Perspektive sage ich mir nur ein Glück, dass ich mich damit nicht durchsetzen konnte, sondern dass wir nach Berlin gekommen sind. Und da war natürlich ein Jahr vor der Friedlichen Revolution, ein Jahr vor den von der Massenflucht aus der DDR, ein Jahr bevor im Grunde die Mauer aufging. Das heißt für mich, ich habe als 15-Jähriger in Berlin, war mit 14 nach Berlin gekommen und dann als 15-Jähriger in der Zeit, wo man sich so seine ersten eigenen Gedanken macht und nicht mehr nur nachplappert, was einem andere erzählen, hier diese Zeit erlebt. Und das war für mich eine aufregende Zeit. Klar, ich hatte ziemlich viel auch mit meinem Schulzeug zu tun. Das sind ja so Gedanken, die man sich dann macht, wenn man zu seinem Abi kommen will. Ich war auf einer Mathe-Schule hier in Berlin. Herzgymnasium heißt sie jetzt. Damals war es eine Spezialschule. Und dann passierten all diese Dinge. Und wir haben dann in der Wendezeit im Oktober, November, Dezember natürlich alle unter Spannung gestanden und haben sich die Frage gestellt, was kommt da jetzt, was passiert da jetzt? Und die alten Verhältnisse bröckelten. Wir haben dann im Dezember einen Jugendverband gegründet. Einen neuen Jugendverband und über den bin ich dann am Berliner Runden Tisch der Jugend gelandet und über den Runden Tisch der Jugend dann wiederum drüben hier, sehen wir ja das Rote Rathaus, da gab es dann den Runden Tisch, wie wir ihn genannt haben, der Erwachsenen und die haben uns angeschrieben und hab gesagt, ihr könnt auch zwei Leute schicken, die haben eine Stimme zukünftig an dem Tisch und dann war ich ab Januar an diesem Runden Tisch und habe im Grunde so meine erste Lektion in Sachen Demokratie bekommen. Und zwar eine Lektion, die sich ein bisschen unterscheidet von dem, was ich dann später im repräsentativ-demokratischen Rahmen kennengelernt habe, weil du hast es ja selber schon gesagt, es ist im Grunde im Parlament relativ überschaubar. Die einen regieren, die anderen opponieren, da sind die Rollen verteilt. Das war am Runden Tisch nicht so. Am Runden Tisch gab es natürlich sowas wie eine historische Belastung, die SED und die CDU der DDR und die NDPD und die LDPD, die ganzen Blockparteien, die saßen natürlich auch alle am runden Tisch, hatten natürlich einen moralischen Verschleiß. So, das hat ihre Argumente natürlich gemindert. Aber nichtsdestotrotz, man saß zusammen und hat versucht, die Probleme der Stadt zu lösen. Und da war alles dabei, vom sprichwörtlichen klappernden Kanaldeckel bis zur Stasi-Auflösung, bis zur Verfassungsdiskussion für eine Verfassung von Ost-Berlin. Das war eine super spannende Zeit. Und im Grunde habe ich da Blut geleckt und habe ich da angefangen zu merken, dass man sich einmischen kann und dass man versuchen kann, die Dinge anders und ein Stück weit besser zu machen.
Was du ja auch sehr erfolgreich gemacht hast, zumindest in meiner Wahrnehmung und wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, man kennt dich nicht nur als Namen irgendwie, sondern auch quasi als Gesicht. Du hast ja schon irgendwie präsentiert, die Kulturlandschaft irgendwie präsentiert. Du hast ja quasi in meiner Welt Klaus Wowereit so ein bisschen abgelöst, Klaus Wobereit. Also nicht natürlich nicht in der Funktion, aber quasi als Gesicht Berlins. Wir haben ja nicht so viele Gesichter in Berlin. Das gibt jetzt noch irgendwie Frau Giffey, die jetzt irgendwie ein Gesicht ist. Woran liegt das, dass Berlin keine Gesichter mehr hat, keine Repräsentanten, dass Berlin kein Glamour irgendwie versprüht nach außen?
Ja, das ist jetzt eine Frage, auf die kann man wahrscheinlich ganz, ganz viele Antworten geben. Also die erste Antwort wäre eine sozioökonomische, warum hat Berlin keinen Glamour mehr? Dass Berlin Glamour hatte, das war jetzt nicht unbedingt ein Verdienst politischen Handelns, sondern es hatte ganz viel mit der Situation zu tun, die nach 1989, 90 hier in der Stadt existierte. Ja, also man hat im Grunde die Käseglocke von West-Berlin weggenommen. Mhm. Ja, West-Berlin war hoch subventioniert und am Jahresende, wenn es ein Haushaltsdefizit gab, kam ein Scheck aus Bonn. Ost-Berlin war genauso für die Herrschenden, das Schaufenster Richtung Westen. In Berlin, in Ost-Berlin gingen Dinge, passierten auch Dinge, die in anderen Teilen der DDR so nicht möglich waren, auch was das Warenangebot angeht. Ja. Und das verschwand nun plötzlich und das hieß auch, die alte industrielle Basis Berlins verschwand. Es war plötzlich ganz viel Leerstand, es war plötzlich ganz viel und natürlich hatte das auch alles noch den verruchten Charme. Mhm. Also West-Berlin genauso wie Ost-Berlin, ja. Den verruchten Charme, den wir heutzutage ja meist so mit Kreuzberg der 70er, 80er assoziieren, aber im Grunde war das natürlich auch im Prenzlauer Berg so, auch im Friedrichshain so, in vielen anderen Teilen Ost-Berlin so, bis nach Lichtenberg rein. Und weil die Lebenshaltungskosten überschaubar waren, es gab noch kein Hartz IV, man konnte also mit relativ wenig Aufwand, wenn man es drauf hatte, hier was aufziehen, Dinge machen, ausprobieren, experimentieren. Und auf der anderen Seite hast du diese grandiosen, ja auch hoch subventionierten Kulturlandschaften Ost wie West, Ost-Berlin wie West-Berlin. Deswegen haben wir heute noch drei Opern, deswegen haben wir heute noch sieben Orchester, deswegen haben wir diverse Staatstheater, deswegen haben wir eine große, blühende, freie Szene, weil in dieser Zeit ja die Dinge zusammenkamen und man im Grunde, wenn man neugierig war auf was anderes, auf andere Impulse, wenn man versucht hat, daraus was zu machen, dann ist daraus was entstanden. Und natürlich war das auch eine Zeit, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, in der alle dachten, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis Demokratie und kapitalistischer Wohlstand die ganze Welt beherrschen. Ja, es war so eine optimistische Zeit, es war so eine Aufbruchszeit. Man sprach vom gemeinsamen Haus Europa, Mauern wurden nicht gebaut wie heute, jedenfalls schien uns das so. Wenn man genauer hinschaut, wird man feststellen, andernorts wurden durchaus auch in der Zeit schon relativ viele Mauern gebaut. Aber im Grunde war es so, Europa einte sich, die Stadt wurde internationaler, sie gewann dadurch auch auf einen Ruf und wer konnte, kam hierher und hat mitgemischt. So. Mhm. Und Klaus Wobereit war wahrscheinlich in einer Zeit, in der ökonomisches schwierig war, in der die Stadt auch große fiskalische Probleme hatte. Man hat ja in den 90er Jahren hier Metropolenwahn mit Milliarden und auch mit verantwortungsloser Politik nach oben gejatzt. Ja, das ist dann irgendwie in sich zusammengebrochen mit dem Bankenskandal wie ein Kartenhaus. Und Klaus Wobereit, und ich würde mal sagen, das war auch die rote Koalition damals schon, auch jemand wie Harald Wolff, der als Wirtschaftssenator gesagt hat, es hat keinen Sinn, auf den Weißen Ritter zu warten, der uns hier befreit, sondern wir müssen im Grunde gucken, wo sind die Stärken der Stadt? Und das können wir mit diesen Stärken der Stadt anfangen. Und damals war eben, das muss man schon sagen, in den Nullerjahren, aus dem Zusammenkommen einiger glücklicher Gelingensumstände Berlin einfach die Kulturstadt par excellence. Und das hat natürlich Wobereit besonders den Teil, der normalerweise nicht so im Blickfeld der Öffentlichkeit ist, also die großen Bühnen, die großen Opernhäuser und die großen Museen und so. Ja, Gott geschenkt, das hat mehr oder weniger, wenn auch nicht in dem Umfang, jede europäische Metropole. Aber diese freie Szene, dieses queere Leben der Stadt, dieses bunte Leben in der Stadt, diese ja durchaus damals auch als spannend und bereichernd wahrgenommene kulturelle und auch Vielfalt im Hinblick auf Herkünfte, Sprachen. Das war toll und Klaus Wobereit repräsentierte das. Heute ist die Stimmung eine andere. Ich würde auch behaupten, der Wind im kulturellen oder der Wind im politischen Feld ist härter geworden. Also es gibt einfach durch die Dynamik, wie heute Empörungswellen gestaltet werden, wie schnell du mit einer irgendwie kantigen Position auch mal aneckst und Shitstorms ausgesetzt bist. Auf der anderen Seite die Umschlagdynamik von Politik viel, viel größer geworden. Das hat natürlich zu tun mit Internet, mit Digitalisierung, inzwischen auch mit KI. Und Und Berlin hat auf der anderen Seite eine Menge Probleme, die versucht wurden zu lösen in den vergangenen Jahren, die aber eben nicht gelöst sind. Da ist die Stimmung einfach auch eine andere. Also du kannst eine Stadt ja nicht künstlich sozusagen mit Glamour versehen, sondern da muss dann Personen und Personal und das, was in der Stadt gelebt wird und in der Stadt stattfindet, auch irgendwie einander entsprechen.
Aber haben wir weniger Diversität, haben wir weniger Kultur oder jammern wir einfach zu viel und erzählen zu negative Schichten, weil das ist ja das, was jetzt auch viel rauskam,
ja,
während unserer anderen Folgen, dass wir einfach positiver wieder auf die Stadt gucken müssen und dass wir sie vielleicht doch einfach wieder besser nicht nur erzählen, sondern auch irgendwie repräsentieren, zeigen müssen.
Das stimmt. Also Berlin ist eigentlich immer auch ein bisschen Projektionsfläche gewesen für alles Verruchte, Dreckige und Miese. Das war im 19. Jahrhundert so, das war im 20. Jahrhundert so. Man kann in Jens Bieskis dicken Ziegelsteinbuch über Berlin wunderbar nachlesen. Das ist toll beschrieben. Also in Berlin war immer schon Projektionsfläche und zwar positiv wie negativ. Ja, also Sehnsuchtsort, irgendwie aufregend, irgendwie passierten da besondere Dinge, aber es war natürlich auch das Gott sei bei uns für viele Teile des Landes. Ist ja heute auch noch so. Also wenn man Markus Söder reden hört, dann scheint hier Sodom und Gomorra stattzufinden. So. Dennoch hat sich natürlich was verändert im Mindset. Also die Stimmung der 90er Jahre habe ich vorhin beschrieben. Mhm. Die war zukunftsoptimistisch, pausbäckig, fortschrittsgläubig, würde ich mal sagen. Ist heute nicht mehr so. Also die Wahrnehmung der Leute ist, wir kommen in eine, das geht die nächsten Jahrzehnte nicht mehr so weiter, wie es in den vergangenen Jahrzehnten gelaufen ist. Wir kommen in eine schwierige Gesamtsituation und vor dem Hintergrund deuten die Leute natürlich Krisen und Probleme auch anders, als das vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall war. Ja, ich kann mich erinnern, musste ich jetzt gerade dran denken, nachdem wir jetzt hier ein paar Wochen irgendwie schön Eis gerutscht sind, ja, hier mal irgendwie Winter in Berlin erlebt haben, dass es das in den Nullerjahren auch mal gab. Und Klaus Wowereit totale Empörung geerntet hat, als er gesagt hat, jetzt habt euch doch mal nicht alle so, schnallt euch doch einfach irgendwie ein paar Spikes unter die Schuhe und dann geht es schon. Würde heute keiner mehr sagen, würde wahrscheinlich auch keiner mehr ohne weiteres einfach so durchhalten und aushalten. Wenngleich heute die Provokation und die Zuspitzung und die zum Teil auch irgendwie ja negativ konnotierte Provokation ja eher von rechts kommt, ja, von den Autoritären kommt. Aber natürlich ist es schon so, dass das Gefühl ist, es hat, also die Mieten sind wirklich teurer geworden, die Probleme in der Stadt haben zugenommen, mit dem öffentlichen Nahverkehr, das funktionierte alles auch schon mal besser. Im Kultursektor habe ich das Gefühl, den Senat interessiert das ein Dreck. Also die Berliner Kultur hat dort die allerletzte Priorität, nach ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und es ist natürlich damit auch die Einstiegshürde, sich in dem Feld zu engagieren und in dem Feld zu reüssieren, viel höher, als das vor 20 Jahren der Fall war. Und damit haben sich im Grunde schon die Bedingungen auch geändert. Und wenn eine Stadt nicht in die Erhaltung oder in die Stabilisierung einer solchen Infrastruktur investiert, dann wird der kulturelle Sektor ärmer. Und ich glaube, das wird er auch. Das ist eine spürbare Sache. Das ist wahrnehmbar. Ja, Berlin verliert sozusagen an kultureller Ausstrahlungskraft. Und das hat natürlich vor allem was damit zu tun, dass die Reproduktions- und Produktionsbedingungen für Kultur schlechter geworden sind. Also du kannst halt heute als bildende Künstlerin, bildender Künstler nicht ohne weiteres einfach mal sagen, ich miete mir hier irgendwo für ein paar Euro ein Atelier an und arbeite da. Du findest schlicht gar keins mehr. Jedenfalls kein bezahlbares mehr. Und das bedeutet natürlich, dass ein kleiner Teil von Künstlerinnen, die von ihrer Arbeit wirklich leben können, hier weiter arbeiten können, aber dass du, wenn du da rein willst, nicht so ohne weiteres die Chance hast, das hinzubekommen. Da hat sich was verändert und trotzdem bleibe ich bei dem, oder würde ich dir recht geben, dass natürlich auch Stimmungsaspekte eine Rolle spielen. Also wenn man die ganze Zeit permanent nur irgendwie mit gramgebeugtem Haupt über seine Stadt sinniert und reflektiert, dann strahlt das natürlich auch aus. Also Berlin ist nicht so schlecht, wie es in mancher Kommunikation und in mancher muss man an der Stelle jetzt auch sagen, Negativprojektion, und zwar je weiter die Leute von Berlin weg sind, desto besser wissen sie, was hier stattfindet, wie sich das da so darstellt. Und dennoch, die Stadt ist in einer schwierigeren Situation als früher. Und die Probleme werden auch noch zunehmen.
Ja, wie kommen wir da wieder irgendwie raus? Also wir hören das auch ganz oft, dass natürlich der Raum irgendwie auch fehlt für Kreativität, für Entfaltung. Jeder spürt es ja selber, es wird alles teurer, die Mieten ziehen an, also ist die Stadt noch attraktiv, um nach Berlin zu kommen?
Nein, um nach Berlin zu kommen, musst du ja erstmal eine Chance haben, hier irgendwo eine Wohnung zu bekommen. Das ist schon ein Problem. Es gab in den vergangenen Jahren ja tatsächlich keine konsistente Politik, was das angeht. Auch unter Rot-Grün-Rot nicht, weil wir uns eigentlich nicht auf eine gemeinsame Strategie einigen konnten. Ich glaube ja, dass das Modell, ja, die Stadt subventioniert, die Mietsteigerung hinterher, damit auch die weniger begüterten Teile der Bevölkerung sich eine Mietwohnung leisten können, dass das obsolet ist. Und das Geld stattdessen lieber in die Hand zu nehmen oder zumindest das, was man jetzt irgendwie für die Bindung von privat gebautem Wohnraum ausgibt, in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir geben das den städtischen Wohnungsbaugesellschaften und die sollen dauerhaft öffentlichen Wohnraum zur Verfügung stellen, die müssen keine Rendite machen, die spekulieren nicht mit dem Wohnraum. Da konnte man sich nicht drauf verständigen in den letzten 15 Jahren. Mhm. Das heißt, was gebaut wird, ist zu wenig, ist zu teuer und wird im Übrigen auch noch quersubventioniert von den Bestandsmieterinnen und Bestandsmietern. Wir sind ja hier in der WBM-Wohnung, das heißt also in der öffentlichen Wohnung. Und das heißt, wir bezahlen mit unseren öffentlichen Mieten, ich wohne in einer Genossenschaftswohnung, ich tue das nicht, aber Menschen, die in öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften wohnen, finanzieren im Grunde mit ihren Mieten auch noch den Neubau mit. Das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, finde ich. Und das ist jetzt nur mal ein Feld. Für die Kultur kann ich sagen, ich habe versucht in den 6,5 Jahren, mit meinem Anspruch, Kulturpolitik als Infrastrukturpolitik zu verstehen. Nicht nur als Förderpolitik, wo man dann so Geld rausreicht, damit mal Künstlerinnen und Künstler irgendwie Kunst machen. Ja? Mhm. Oder dass irgendwie die Leuchttürme, die großen Opern und so weiter ausfinanziert sind, damit das Bürgertum Räume hat, wo man sich seine Distinktion versichern kann. Ja, das war nicht mein Anspruch, sondern wir haben tatsächlich versucht, Breitenkultur stark zu machen. Jugendkulturkarte, hab ja heute sogar das T-Shirt an hier, der Kultursommer, cool. Kultursommerfestival, ja. Ne? Also für alle kostenfrei in der ganzen Stadt oder der eintrittsfreie Museumssonntag einmal im Monat. Da war das Bemühen, den BerlinerInnen auch zu zeigen, ey Leute, das ist nicht nur eure Stadt, sondern diese Stadt ist geil. Und sie hat ein nahezu unüberschaubares kulturelles Angebot für eigentlich jeden Geschmack. Ja, man muss nicht Opern mögen und findet trotzdem seins. Mhm. Und dafür zu sorgen, dass diese Räume durch Umnutzung öffentlicher Immobilien, die nicht mehr gebraucht werden, tatsächlich dauerhaft auch in öffentlichem Eigentum sind, in denen dann eben auch Kunst gemacht werden kann oder Kunst präsentiert werden kann. Und ich habe in meinen 6,5 Jahren so oft erlebt, dass ein wichtiger Kulturakteur kam und sagte, ja, wir haben jetzt hier die Kündigung bekommen. Nehmen wir nur das Werkbundarchiv Museum der Dinge, die jetzt in der Leipziger Straße sind, oder die NGBK, die jetzt gleich hier um die Ecke ist. Die waren früher in Kreuzberg in der Oranienstraße. Das Haus ist kettenverkauft worden von einer Fondsgesellschaft an die nächste. Jeder hat ihre Renditeerwartungen draufgeschlagen und irgendwann kam dann die Kündigung. Und ganz ehrlich, wenn eine öffentliche Hand die knappen Mittel dafür ausgibt, privaten Vermietern ihre Renditeerwartungen hinterher zu subventionieren, anstatt das Geld dafür bereitzustellen, dass damit Kunst gemacht werden kann. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht im Sinne des Erfinders. So. Und das passiert jetzt aber leider wieder. Man hat im Grunde diese Raumentwicklungsprogramme, diese Infrastrukturprogramme als allererstes gekillt. Das geht schneller. Also einreißen geht immer schneller als aufbauen. Schon mit dem ersten Haushalt war das weitgehend von der Platte geputzt. Und das heißt, der Weg, dauerhaft in öffentlichem Eigentum befindliche Räume für Kulturproduktion und Kulturpräsentation bereitzustellen, denen gehen die nicht weiter. Und das heißt, wir werden auch weiterhin erleben, dass Atelierräume verschwinden, wir werden weiter erleben, dass Bandprobenräume verschwinden, wir werden weiter erleben, dass in privaten Immobilien befindliche Kulturinstitutionen Kündigungen kriegen oder drastische Mieterhöhungen, die der Landeshaushalt irgendwann auch nicht mehr wird ausgleichen können. Das Geld einfach nicht da ist und auch für solchen Zweck eigentlich nicht eingesetzt werden soll. Und das heißt, wenn man kann gegensteuern. Ich habe 6,5 Jahre versucht, das auf meine Art und Weise zu machen. Aber wenn man den Weg nicht weitergeht, dann geht natürlich die Dynamik, die ich vorhin beschrieben habe, einfach ihren Weg. Und das heißt, wir werden kulturell ärmer. Ja.
Stelle ich mir übrigens ja nicht so einfach vor. Man hat dann quasi ein Konzept oder eine Idee irgendwie. Man geht den Weg, wie du gerade sagst, irgendwie, wenn man da die Möglichkeiten hat. Und dann geht jemand andere diesen Weg weiter und der hat natürlich seinen eigenen Weg. Wie ist denn das im Nachhinein für dich?
Da wird frustrierend vielleicht auch oder resigniert man oder?
Nee,
was hast du denn
Gefühl? Überhaupt nicht.
Hackt man das dann einfach ab irgendwie und nimmt, du musst ja eine Distanz irgendwie hinkriegen.
Ja. Also die 6,5 Jahre war die schönste Zeit. Das muss ich jetzt wirklich auch sagen, in meiner Biografie bis dahin jedenfalls die schönste Zeit, mich politisch zu engagieren, auch die intensivste Zeit. 80 Wochenstunden und in einer Taktung. Das kannte ich vorher nicht. Ist auch irgendwie irre, ja, wenn man im Nachhinein mal so drüber nachdenkt. Aber die Möglichkeiten, die ich da hatte, waren toll. Ich habe dann im Grunde, wir saßen in der Fraktionssitzung, als wir über das Internet erfahren haben, dass die SPD 2023 jetzt gesagt hat, nö, ach, wir machen es jetzt mit dem Kai, der soll hier mal Regierender werden und wir machen hier rot-schwarz-rot. Das haben wir im Grunde aus der Presse erfahren. Das ist uns nicht direkt gesagt worden. Damit war klar, es ist vorbei. Und da wir ja im Kalender die Zeit geblockt hatten für Sondierungsverhandlungen und Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der SPD, weil wir gedacht haben, wir haben eine Mehrheit, es könnte weitergehen, wäre auch gut für die Stadt, hatte ich dann plötzlich einen leeren Kalender. Das war völlig irre Erfahrung. Kannte ich ja gar nicht.
Wie bist du damit umgegangen?
Ich bin nach Hause gefahren und ich habe 2 Tage auf dem Sofa gelegen und vor mich hingestarrt. Und die erste Zeit war paralysiert. Wie verarbeite ich das Ganze jetzt? Das war sozusagen so der erste Tag. Und am zweiten Tag, das war der Tag, an dem ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt so. Und wenn das jetzt so ist, dann hat es überhaupt keinen Sinn, darüber zu jammern. Dann hat es keinen Sinn, in Schwermut oder in irgendwie melancholische Stimmung auszubrechen, sondern dann finde dich mit der Situation ab, dass dieser Teil deines Lebens jetzt vorbei ist und sieh mal die positiven Seiten, die das hat, wenn man keine 80-Stunden-Woche mehr hat.
Mhm.
So, und dann kam auch wenig später die Idee eines befreundeten Verlegers, schreib doch ein Buch. Und ich hatte dann den Rest des Jahres 23 eigentlich damit zu tun, für dieses Buch zu recherchieren und an dem Buch zu schreiben und parlamentarisch zu arbeiten. Das war auch spannend. Ich war noch nie nur einfach so Abgeordneter. Und das hat mir im Grunde so ein bisschen darüber hinweggeholfen, dass ich in so ein Loch falle von 100 auf 0. Also vorher 80 Wochenstunden und plötzlich gar nichts mehr. Ja, da wird man ja, glaube ich, auch bescheuert. Aber dadurch, dass ich was zu tun hatte und dadurch, dass ich ein Projekt hatte und klar war, das hat das jetzt zeitlich begrenzt, ich muss im Dezember fertig sein mit dem Manuskript, ging es mir damit eigentlich ganz gut. Und ich konnte damit gut abschließen. Aber ich bin erstmal eine ganze Weile nicht zu Kulturveranstaltungen gegangen. Weil ich es voll blöd gefunden hätte, da immer mit meinem Nachfolger zusammen. Ich habe noch 2, 3 so eine Veranstaltung gemacht, da sind wir uns dann auch mal zusammen begegnet. Aber es war schon ein komisches Gefühl, wenn dann der ehemalige und der neue. Ich habe erstmal eine ganze Weile tatsächlich keine Theater besucht, bin nicht ins Konzert gegangen, bin nicht in Galerien schon, ja, weil da kannst du ja auch so alleine hingehen, da musst du ja nicht. Aber so bei Premierenveranstaltungen oder so, das habe ich eine ganze Weile nicht gemacht, weil ich erstmal eine Distanz und einen Abstand dazu herstellen wollte. Inzwischen kann ich damit total gut umgehen, aber merkt das auch noch. Also mir geht das auch so, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann kommen die Leute zu mir und sagen, Mensch, kommst du wieder? Ja.
Aber das ist doch schön, irgendwie ist doch irgendwie
natürlich,
auch willkommen. Die Seele ist,
ja, natürlich,
super.
Ja. Klar. Und traurig ist es natürlich ein Stück weit dann auch trotzdem, weil die Leute haben ja auch Erfahrungen gesammelt, dass Dinge, Erwartungen, Hoffnungen, Ideen, Projekte, Konzepte, die sie selber auch in so einer Aufbruchsstimmung, die wir ja wirklich erzeugt haben, trotz Corona, was ja ein harter Einschnitt war. Aber es gab eine Aufbruchsstimmung. Und jetzt merke ich halt doch an vielen Stellen, auch in der Kulturszene, eine ganz schöne Lethargie, eine ganz schöne gedrückte Stimmung.
Und ich sage, das liegt auch daran, dass wir kein Gesicht haben. Da fehlt einfach
das
irgendwie die Präsenz.
Kann schon sein.
Dass irgendwie, hallo, ich mache, ich nehme mit, ich tue was. Mich interessiert ja mal persönlich, wie viel Entscheidungsgewalt hat man denn eigentlich in dieser Funktion als Kultursenator? Also kannst du als Person tatsächlich entscheiden und sehr viel bewegen oder macht es letztendlich der Apparat und du kannst nur versuchen zu lenken?
Das ist eine gute Frage. Das kommt auch drauf an, wie du selber das Amt verstehst und ausfüllen willst. Man kann vermutlich eine Senatsverwaltung leiten und die Verwaltung im Großen und Ganzen die Dinge machen lassen, die sie immer macht. Also auch auf die gewohnte Art und Weise, wie die Verwaltung das immer macht.
Mhm.
Und hast dann deinen grünen Stift und kringelst alles ab und gehst abends schön irgendwie auf Premieren und Ausstellungseröffnungen. Oder aber du hast eine konzeptionelle Idee und versuchst, die Mitarbeitenden aus der Verwaltung auf diesen Weg mitzunehmen. Und ich kann mich erinnern, ich bin ungefähr 6 Wochen nach meinem Amtsantritt, habe ich alle zusammengeholt aus der Verwaltung und habe denen eine halbe Stunde lang erzählt, was ich eigentlich so vorhabe. Und habe ihnen gesagt, und dafür möchte ich sie gern gewinnen und ohne sie wird das nicht funktionieren. Und da ist ihre Ideen gefragt, da ist ihre Kompetenz gefragt. Und daraus hat sich ein sehr, würde ich sagen, wertschätzendes, auch mit relativ flachen Hierarchien innerhalb der Verwaltung. Also es, klar, es gibt einen Dienstweg, aber wir haben es eigentlich immer so gehandhabt. Ich bin auch durch alle Referate gegangen, habe dann in den Referaten mit den Leuten 2-3 Stunden versucht, diese etwas abstraktere Vision, die ich habe, für ihren jeweiligen Bereich konkret zu machen. So, und dann habe ich natürlich die Situation mit dem Haushalt. Du musst ja vom Parlament die Mittel bekommen. Das heißt, du musst auch kämpfen. Du musst vorher mit dem Finanzsenator kämpfen, damit du die Mittel bekommst. Und da ist mir einfach natürlich zu Pass gekommen, dass ich als Spitzenmann meiner Partei gleichzeitig Bürgermeister war. Also Stellvertreter des Regierenden oder dann bei Franziska Giffey der Regierenden. Und es ist eine andere Situation, ob du als Spitzenmann deiner Partei in der Klosterstraße beim Finanzsenator am Tisch sitzt oder ob da jemand sitzt, der das eigene Parteibuch hat oder wie augenblicklich noch nicht mal das Parteibuch hat, sondern nur auf Ticket der Partei läuft, die auch den Finanzsenator stellen. Das ist ist einfach ein anderes Kräfteverhältnis. Und man hat mir auch wirklich abgenommen, dass ich da Ideen habe und Vorstellungen habe. Und da ging natürlich dann auch mehr, was die Finanzen angeht. So. Also du kannst eine Menge bewegen, wenn du es willst, wenn du eine Idee hast, was du bewegen willst und wenn du die Leute aus der Verwaltung
mitnimmst,
gewinnst dafür, das auch als ihre Vorstellung, auch als ihre Idee zu betrachten. Und es war toll und auch der Abschied aus der Verwaltung war unglaublich traurig, weil ich schon den Eindruck hatte, die Leute haben 6,5 Jahre das Gefühl gehabt, dass es einen Sinn hat, was sie machen, dass sie nicht für die Tonne arbeiten. Und jetzt ist die Kulturverwaltung auch keine klassische Verwaltung. Ich hatte den Eindruck, dass wer sich entscheidet, in die Kulturverwaltung zu gehen, sind auch viele Seiteneinsteigerinnen, Seiteneinsteiger, also Leute, die jetzt nicht eine Verwaltungsausbildung haben, die machen das schon bewusst, weil sie da für die Berliner Kultur was gestalten wollen. Und es gab auch Leute während der Zeit, wo ich Senator war, die sich beworben haben und gesagt haben, wir wollen deswegen, weil der hier diese Ideen, diese Vorstellungen hat und weil wir das für richtig halten und weil wir da mitmachen wollen.
Aber könntest du nicht weiter das Gesicht oder die Rolle übernehmen, auch ohne eine politische Funktion?
Na, sowas funktioniert ja nicht. Also ich mache natürlich auch in der Zukunft auf meine Art und Weise weiter politische Arbeit. Ich bin jetzt noch bis Oktober im Parlament, dann ist Feierabend, dann ist das neue Parlament gewählt, dann bin ich da raus und ich sag jetzt immer, ja, freischaffender Linker oder analoger Influencer, das wird so meine Aufgabenbeschreibung sein und da spielen auch kulturelle Fragen eine Rolle. Also ich engagiere mich in 3-4 kulturellen Vereinen.
Sag mal.
Ja, der Kunstverein Ost zum Beispiel ist nicht weit von hier, hat in der Leipziger Straße eine Galerie. Das sind vor allem bildende Künstlerinnen aus Ostdeutschland und Osteuropa. Also Kunstverein Ost versucht ein Stück weit was in den Blick, in den ja immer noch sehr stark westlich geprägten Blick der Szenen der bildenden Künste einzubringen. Ich bin, ohne dass ich da jetzt ganz, ganz viel schon gemacht habe, im Förderverein des Kunsthauses Dahlem. Ganz großartiger Ort.
Wie bist du da hingekommen?
Also ich habe während der Zeit als Senator mit den beiden nebeneinander liegenden Einrichtungen Kunsthaus Dahlem und Brücke-Museum. Ich habe beim Brücke-Museum, meine erste Personalentscheidung war Lisa Marie Schmidt als Direktorin des Brücke-Museums.
Okay.
Und dann haben wir dort, habe ich sie dabei unterstützt, dass das ein gemeinsamer, so eine Art gemeinsamer Kulturcampus wird. Und ich habe sie auch dabei unterstützt, dass da mal, könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, dass die Bushaltestelle Brücke-Museum Kunsthaus Dahlem heißt und nicht einfach nur sowieso Weg. Ja, Kreuzchensteig oder wie auch immer das hieß vorher. So eine Sachen. Und wir haben uns sehr gut miteinander verstanden. Und als dann meine Zeit da endete, hat Dorothea Schöne mich einfach gefragt, ob ich da in dem Förderverein mitmachen würde. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich bin in dem Verein George Gross in Berlin, der in der Tankstelle in der Bülowstraße für 3,5 Jahre ein temporäres George Gross Museum gemacht hat. Natürlich auch da erst, als ich nicht mehr Senator war. Kannst ja nicht gleichzeitig. Bin da immer sehr sorgfältig. Das sind so Sachen, die ich mache. So, und das ist auch was mir Spaß macht. Aber ich mache jetzt natürlich auch viel um das Medium Buch. Ich bin im publizistischen Bereich tätig. Ich habe jetzt gerade ein Essay geschrieben über Queerpolitik, wo ich meine persönliche Geschichte seit 1989 so ein bisschen mit Gesellschaftsgeschichte verbinde und mit den diese widersprüchliche Emanzipations- und Rückschrittsentwicklung im Feld von LSBTIQ-Plus-Politik. Das macht mir auch großen Spaß. Und das mit dem Publizieren, Veranstaltungen machen, Bildungsarbeit machen, das werde ich sicherlich weitermachen. Aber du brauchst, wenn du Gesicht sein willst, auch in der Wahrnehmung einer geneigten Öffentlichkeit, natürlich eine Funktion, in der man dir auch zutraut, dass du in der Lage bist, was um- und durchzusetzen. Mhm. Das ist so.
Und du bist auf der Bühne.
Ja, das bin ich aber immer mal wieder. Also wie gesagt, heute Abend habe ich im literarischen Kolloquium am Wannsee eine Veranstaltung. Da bin ich im Gespräch mit Volker Weiß über sein Buch über die autoritäre Rechte, wie die Geschichte umschreibt. Ich habe mit Götz Ali sein Buch vorgestellt im vergangenen Herbst, mit Jens Biski vor einem Monat sein Buch über die späte Weimarer Republik und den Übergang in die NS-Zeit. Mhm.
Du warst gerade im Tippi.
Ich war jetzt im Tippi, das hat großen Spaß gemacht. Ja, das ist so ein klein, das ist so ein, eher so eine Hobbygeschichte, ja. Sehr, sehr lustig mit den Staatsstreichern, die vier Bratschen, Spielerinnen von der Staatskapelle hier aus der Staatsoper. Und wir haben das Programm schon zweimal gemacht und fanden es lustig. Und dann hat die Bar gesagt, das könnt ihr auch bei uns machen. Und da hatten wir schon großen Respekt vor. Aber es war ausverkauft, den Leuten hat es gefallen, was soll's.
Cool. Ja, cool.
Ja.
Wir haben eine Rubrik, drei Fragen nämlich, und die kommt jetzt. Die erste Frage lautet, wie viele Sterne würdest du aktuell in Berlin heute geben?
Wie viele Sterne?
Ja.
Von wie vielen?
In der Bewertung kannst du frei entscheiden.
Und von 5, von 10?
Naja, ich würde schon mal sagen, wenn es die Stadt, ihr Stadtgefühl, ihre Potenziale und ihr Besonderes angeht, 10 von 10.
Yeah.
Ich mag die Stadt immer wirklich sehr gerne.
Haben wir noch nie gehabt.
Weil ich mich auch weigere, die Dinge, die schieflaufen in der Stadt, sozusagen so abstrakt einer Stadt und der Stadt zuzuschreiben. Ja, das kann man doch konkret benennen. Das ist zum Teil politisches Versagen, es sind zum Teil in der Vergangenheit falsch beschrittene Wege, aber das macht die Stadt für mich nicht weniger liebenswert. Also ich bin Berliner von ganzem Herzen und kann mir eigentlich hier in Deutschland auch keine andere Stadt vorstellen, in der ich wohnen will. So, ich hoffe, es bleibt so.
Ist deine Heimat Berlin? Oder ist deine Heimat dann doch da, wo du gewachsen bist?
Nee, also ich bin ja Heimat, ganz unprätentiös. Heimat ist da, wo du in der Kneipe anschreibst.
Also das ist ja dann wohl
Berlin. Aber es gibt ja auch immer weniger Kneipen, muss man ja sagen. Also ich wohne jetzt auch schon 15, 20 Jahre rund um Alexanderplatz und hier in Mitte. Ja. Ich kann dir auch genau sagen, wie viele Kneipen hier in den letzten 10, 15 Jahren leider verschwunden sind.
Ja, aber das bestätigt ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Prozesse der Gentrifizierung, der Aufwertung natürlich auch diese Dynamik befeuern. Und dann kommen natürlich auch dazu steigende Lebenshaltungskosten, weniger Geld im Beutel, die Fixkosten für den Betrieb solcher Kneipen steigen. Mhm. Ja, klar. Und das ist auch was ich wirklich ein Problem finde und wo ich auch immer versucht habe, stadtpolitisch, da muss Stadtpolitik und da kann Stadtpolitik auch was machen. Das sind doch die Orte, wo die Menschen sich begegnen und zwar im Zweifelsfall, wenn es jetzt nicht irgendwie die Schickimicki Truppe ist, ja, die Hipster-Bar, dann auch Leute aus völlig unterschiedlichen sozialen Milieus. Wo soll das denn stattfinden, dass sich Leute begegnen? Also in den jeweiligen digitalen Bubbles, da läuft sich niemand mehr über den Weg. So. Also das ist schon wirklich ein Problem. Aber ich kenne halt immer noch welche, es gibt immer noch die tollen Kneipen. Bei mir in der Ecke gibt es wirklich auch noch welche, in die ich auch gerne gehe, wo ich auch Leute kenne, auch Leute, die ich nie getroffen hätte, vermutlich sozial, wenn ich nicht dort wäre, die ganz andere Sachen machen als ich. Das ist schon toll.
Aber es gibt ja schon Begegnungsstätten, ne? Also ich überlege halt gerade mal laut im Mikro, ob das nicht auch einfach ein Teil der Entwicklung generell ist, weil ist das ein typisch Berliner Problem oder ist das nicht vielleicht einfach irgendwie Teil unserer Entwicklung? Wir treffen uns halt jetzt irgendwie, wir treffen uns halt digital durchaus irgendwie, weil das gab's halt früher ja irgendwie nicht so. Wir treffen uns aber auch in Cafés. Das gibt ja auch irgendwie, keine Ahnung, Galerien oder andere Orte, Kulturorte, die halt irgendwie versuchen, Begegnung zu schaffen.
Entwicklung ist ja nichts Metaphysisches. Das ist ja nichts irgendwie, was über uns allen wabert und ohne jede Ursache irgendwie uns über uns hereinbricht, sondern deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, es gibt natürlich, klar, also es ist nicht nur Berlin-spezifische Geschichte, dass seit der Finanz- und Wirtschaftskrise Immobilienkapital, also Kapital vor allem im Immobiliensektor sich verwertet und die Städte, auch die Innenstädte kaputt macht. Das kannst du nach Westdeutschland fahren, kannst du in die ostdeutsche Provinz fahren, hast du überall. Mhm. So.
Ja.
Die Frage ist ein Stück weit, ist das eine Entwicklung, der wir irgendwie so ohne jede Möglichkeit, was dagegen zu tun, ausgeliefert sind? Nein, ist es nicht. Man kann was tun. Es gibt viele Stellschrauben, an denen man in der Lage wäre, was zu tun. Ich habe jetzt gerade ins Parlament einen Antrag eingebracht, wo es um queere Safe Spaces geht. So, mhm. Also da war jetzt eben die Schwutzpleite so ein Anlass. Aber du kannst das Ganze durchexerzieren. Natürlich gibt es die Orte noch. Deswegen sage ich ja auch, Kultursommer war für mich deswegen wichtig, weil die Leute ohne Verzehrzwang, ohne Geld haben zu müssen, irgendwo hingehen können, Kultur miteinander genießen können. Und zwar in Spandau, in Marzahn, in Reinickendorf und in Neukölln. Und das hat funktioniert. Die Leute sind sich begegnet aus völlig unterschiedlichen sozialen Schichten. Trotzdem gab es auch da immer noch Auslese, weil nicht jede kulturelle Geschichte ist jedermanns Sache, wissen wir auch. So. Mhm. Aber ich bin unbedingt dafür, dass wir diese Orte, wo Menschen einander begegnen, stärken und dass wir begreifen, dass es kein Selbstlauf ist, wie sich's entwickelt. Und dass man was tun kann, damit sich's besser entwickelt.
Wir haben, das war jetzt erstmal die erste Frage, die jetzt ein bisschen ausgeufert ist. Die zweite Frage kriegt natürlich irgendwie jetzt nochmal einen ganz anderen Touch, irgendwie bei dir. Die ist nämlich, wenn du einen Tag Bürgermeister von Berlin wärst, was würdest du als Erste tun?
Ja, das ist so eine typische Podcast-Frage, die ich ja jetzt eigentlich nach meiner Erfahrung von 6,5 Jahren Bürgermeister zu sein, wenn auch nicht regierender, nur so beantworten kann. Ein Tag ist für den Arsch. Du kannst an einem Tag im Grunde gar nichts machen, mal abgesehen davon, dass am nächsten Tag, wenn du es nicht mehr bist, jeder sofort zurückdrehen kann, was du da gemacht hast. Mhm. Sondern du brauchst einen langen Atem also mir wäre es schon sehr, sehr recht gewesen, wenn ich 10 Jahre gehabt hätte. Dann hätte ich noch ein paar Flöcke mehr einschlagen können, die auch nicht so einfach wieder rausgerissen werden. Aber ich gehe schon fest davon aus, eines der größten Probleme ist hier in Berlin die Sicherung und Stabilisierung der öffentlichen Infrastrukturen, und zwar nahezu aller. So. Und
was meinst du damit genau? Also die Sicherheit oder der Wohnraum? Oder?
Ich meine Wohnraum, ich meine das, was man an Infrastrukturen hat, um sich von A nach B zu bewegen, ja. Das Gesundheitswesen und so weiter und so weiter. Und eigentlich müsste ich sagen, ich würde am liebsten an dem einen Tag anordnen, eine verbindliche Investitionsoffensive über 10 Jahre, an die aber am Tag darauf keiner ran darf. Also wo nicht am nächsten Tag einer kommen kann und sagen, ich mach das alles wieder kaputt. Weil was ich in den 6,5 Jahren in meiner Verwaltung, ist ja nicht meine, aber also in der Verwaltung, in der ich Senator war, an Konzepten von den Mitarbeitenden bekommen habe, die wir so weit vorbereitet haben, dass wir sie nur noch hätten umsetzen müssen, die am Ende, als ich weg war, alle für die Tonne waren. Da blutet einem schon ein bisschen das Herz. Ja. Auch wenn man damit irgendwie umgehen muss und eine Distanz dazu braucht, aber schade ist schon doch.
Ja, glaube ich. Wir haben noch eine dritte Frage, und verrätst du uns vielleicht ein Secret Place oder einen besonderen Ort für dich hier in Berlin, an den du immer gerne vorbeischaust, in dem du gerne bist?
Naja, wenn ich ihn jetzt hier nenne, ist er ja nicht mehr Secret, aber jetzt ist Frühjahr.
Hoffentlich bald.
Und im Frühjahr, ja, nee, aber das sind die Tage, in denen, wenn nicht die Gefahr besteht, dass ich ausrutsche oder mir die Füße völlig nass mache und mich schwer erkälte, aber jetzt doch in diesen Tagen fange ich an, nach Frühblühern zu gucken, weil ich so ein Frühlingswahnsinniger bin. Also für mich ist Frühling und dass wieder was wächst und entsteht und so weiter, das empfinde ich immer als große Befreiung. Mhm. Und einer der Orte, die für mich dafür perfekt sind, weil ich im Grunde mit der Ringbahn direkt hinfahren kann, ist der Schlosspark Charlottenburg. Der ist super. Da kannst du dann einfach lang spazieren und gucken, und da knospt was und da wächst was.
Wieder blüht, ja.
Traumhaft. Traumhaft. Also der Schlosspark Charlottenburg ist so ein Ort, glaubt jetzt vielleicht keiner, dass ich mich dann in so irgendwie eher preußisch
barocken Kontexten... Da werden jetzt alle im Frühling hin und sich auf die Bänke setzen und warten, bis du kommst.
Ist ein toller Ort, wirklich. Also echt ganz, 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 ganz toll. Auch im Sommer sehr schön, aber wenn es dann ordentlich brettert und brennt, will man es doch noch ein bisschen mehr schattig haben.
Also bist auch wirklich in der ganzen Stadt unterwegs, oder?
Ich bin schon deswegen, ja klar. Also es gibt natürlich, klar, so privat bewegt man sich dann doch in bestimmten Kreisen immer wieder. Mhm. Aber dadurch, dass das, was ich mache und das, was mich interessiert, auch über die ganze Stadt verteilt ist. Und ich habe da auch keinen Dünkel. Also keinen Innenstadtdünkel gegenüber dem Teil der Stadt außerhalb des S-Bahn-Rings.
Dünkel, weil es gibt ja diesen berühmten Satz ja immer so außerhalb
des S-Bahn-Rings. Es gibt Leute, die außerhalb des S-Bahn-Rings die Nase rümpfen über alles, was innerhalb stattfindet. Und dann gibt's Leute, die rümpfen die Nase über alles, was außerhalb stattfindet. Ich finde Berlin, gerade durch diese Multizentralität, Berlin hat so viele kleine Zentren. Und Spandau kann total schön sein.
Auf jeden Fall, auf jeden
Traumschön.
Fall.
Traumschön. Oder in Köpenick, ja, auch oder in Treptow. Mhm. Oder ich bin jetzt im letzten Jahr mit Freunden, sind wir 14 Kilometer am Müggelsee lang. Das ist ein Traum.
Du kannst ja um den Müggelsee rum.
Das stimmt,
das geht auch, ganz schön weit.
Schön weit.
Ja, funktioniert. Ja,
mit dem Fahrrad muss am besten.
Nee, kann, ja, aber
kannst du schon laufen. Okay.
Ich laufe ja gerne.
Ich laufe auch total gern und wir sind wirklich lange unterwegs gewesen und waren dann beim Fischer, beim letzten Berliner Fischer, der auch ein toller Typ ist, in Ransdorf und haben dann da unsere Rollmöpschen vertilgt. Das war toll.
Herrlich. Wenn du Freunde von außerhalb Berlins bekommst, ist auch so eine typische Frage, weil ich finde es trotzdem irgendwie ganz geil. Welche Ecken zeigst du denen, die Berlin jetzt noch nicht so unbedingt kennen? Gehst du mit denen zurück auf den Fernsehturm?
Auf den Fernsehturm war ich ewig schon nicht mehr.
Warum nicht?
Hat sich nicht ergeben. Aber jetzt muss man auch eben sagen, so in den Jahren, wo ich in der Tretmühle war, als das war schon zu Landesvorsitzendenzeiten so, also eigentlich bis 23, die ganzen 20 Jahre davor, da war nicht viel mit Freunde, komm nach Berlin und ich zeig denen was, weil ich immer in der Tretmühle war. Das ist jetzt anders. Und jetzt, also ich würde mit Leuten auf den Fernsehturm unbedingt gehen, toller Blick, toller Rundumblick. Ich würde aber auch mit Leuten über die Havel mit der Weißen Flotte irgendwie in Reinickendorf zusteigen, in Tegel zusteigen und bis runterfahren nach Potsdam und dann mit der S-Bahn zurück. Ist ein Traum.
Gibt übrigens einen schönen Havelweg zum Spazieren.
Ja, dann habe ich, wie gesagt, die Wanderroute Müggelsee habe ich eigentlich schon verraten. Also es gibt, und natürlich klar, also je nachdem, was die Menschen auch interessiert, aber Kultur Berlin ist nach wie vor mit einem traumhaften und unfassbar vielseitigen Kulturangebot gesegnet. Und da habe ich natürlich ein Faible für, dafür brenne ich nach wie vor. Und das kann dann der Club sein oder eben auch ganz große Oper. Es kommt natürlich darauf an, was die Leute auch interessiert.
Wie gehst du in die Oper von den Klamotten her? Machst du dich schick oder gehst du so, wie du dich fühlst?
Ich gehe eigentlich,
darfst du so gehen, wie du dich fühlst eigentlich? Du hast ja auch eine Außenwahrnehmung irgendwie.
Nee, du darfst so gehen, wie du dich fühlst. Nein, ich ziehe mich schon ordentlich an. Also ich gehe jetzt nicht mit der Adidas-Jacke, wie ich jetzt bei euch bin. So. Aber es kann auch einfach ein gut aussehender Pullover sein und eine schwarze Jeans. Ich schmeiß mich nicht, also ich brauche keine Krawatte und ich brauche kein Hemd. Und ich habe auch zu Kultursenatorenzeiten immer Jackett und T-Shirt angehabt oder Rickjacke und Jackett. So, ja. Das mache ich je nach Lust und Laune. Also es gibt Situationen, da hier in der Bar jeder Vernunft trifft natürlich mit Jackett auf, klar. So, aber ich gehe jetzt auch mal mit einem schönen, ordentlich aussehenden Pulli in die Oper. Ich finde auch, man muss ein Stück weit das Sakrale von diesen Institutionen nehmen. Oper ist nichts, ist doch kein Gottesdienst, verdammt, ja. Und man muss auch nicht seine Garderobe da ausführen und zeigen, dass man sich sozusagen einen hat schneidern lassen.
Nee, aber man kann.
Ich finde das schön, aber man kann eben auch als Rack in die Oper gehen.
Ja.
Ja, oder eben, ja, wie auch immer, wie die Leute sich, ich möchte, dass man in der Oper einander begegnet, so wie man sich wohlfühlt. Immerhin muss man es da im Extremfall sehr, sehr lange aushalten.
Ja, ja, okay. Ja.
Bei den Opern mit ganz, ganz vielen Akten.
Wir haben noch eine Rubrik, und zwar die wunderschöne Geschenke
übergabe. Ja, genau,
Rubrik,
die eigentlich keinen Namen hat. Und der Gast, der vor dir da war, hat sozusagen ein Geschenk mitgebracht, das wir dir jetzt feierlich überreichen und darfst gerne beschreiben, was du machst.
Und der Gast vorher war eine Gastrokritikerin Tina Hüttel, die du sie kennst. Und genau, und die wusste natürlich nicht irgendwie, wen wir heute hier am Mikro haben und hat dir was mitgebracht?
Crazy Bastard Sauce, Chipotle und Pineapple. Das ist ja der Hammer.
Eine scharfe Soße, glaube ich.
Weil ich bin ein großer Freund von guter Schärfe. Also ich esse ja auch gerne und koche auch gerne und Schärfe ist ja nicht Schärfe. Also die reine pure und nur Schärfe bringt ja nichts, tötet ja alles andere ab. Aber es gibt ja unterschiedlichste Varianten von Schärfe, je nachdem, was man kocht. Und ich bin sehr, sehr neugierig, wie die schmeckt. Aber die wird sicherlich Verwendung finden.
Gehst du lieber in Restaurants oder bist du mehr der Koch?
Also ich gehe auch gerne in Restaurants mit Freunden oder auch mit meinem Mann. Dadurch, dass ich aber in den vergangenen Jahren ganz oft nicht zum Kochen gekommen bin, freue ich mich inzwischen, wenn ich 1-2 Mal die Woche einfach auch zu Hause zum Kochen komme.
Was kochst du am liebsten?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Aber wir machen viele Pasta-Gerichte, wir machen viele Reisgerichte, in jüngerer Zeit auch mit Kartoffeln, Aufläufe, was weiß ich. Also es ist auch Suppe, jetzt ist ja Suppenzeit. Also im Winter, Suppe hat auch den großen Vorteil, du kochst einen großen Topf und kannst 2 Tage dran.
Juhu. Oder manchmal auch länger. Du bist auch der Koch bei euch zu Hause, ne? Das ist zeitweise. Jetzt aktuell ja, aber
was sind deine Lieblingsgerichte? Was kocht ihr am liebsten?
Wir kochen eigentlich sehr gerne asiatisch tatsächlich,
ja.
Wobei wir das jetzt gerade nicht mehr so viel machen, aber wir sind Asia-Fan und lieben asiatische Küche.
Ich auch.
Auch selber zu kochen.
Ich auch, absolut. Gibt ja auch ein paar tolle Restaurants in der Stadt.
Mhm.
Auch unweit von hier beispielsweise das Shriner City in der Leipziger Straße, sehr gut.
Das ist so ein richtig alter chinesisches Restaurant, ne?
Ja, und tatsächlich, also nicht mit allen europäischen Gerichten, sondern tatsächlich, also ja, natürlich immer auch, klar. Also du kriegst nie die Dinge wahrscheinlich so. Ich war noch nicht in China. Ich war ohnehin erst einmal ganz kurz und das Dienstreise rein und raus wieder in Japan, aber ansonsten habe ich nicht so viel Erfahrung in Fernost. Aber die Küche ist toll. Das ist schon so. Und ja, einen Wok werde ich mir dann im nächsten Jahr auf jeden Fall zulegen. Das ist auch der Plan schon. Oder vielleicht schon im Herbst, sondern auch ein bisschen mehr.
Und einen schönen Kochkurs. Lass dir einen Kochkurs schenken. Einen asiatischen Kochkurs.
Tolle Idee.
Die sind sehr lustig, jedenfalls die wir mal besucht haben.
Ja, ist eine Freundin von mir, die hat tatsächlich auch in China studiert und spricht auch ein bisschen Chinesisch und kocht wirklich grandios. Es ist wirklich toll. So ein Hotpot oder so eine, ja.
Ja, Hotpot gibt es ja auch in Laos und Vietnam, überall.
Genau.
Die sind natürlich auch sehr lecker.
Ja, ich freue mich. Also das, wie gesagt, wird eine gute Verwendung finden. So, jetzt kommt natürlich die Frage, was habe ich mitgebracht?
Nee, das darfst du noch nicht verraten. So. Das machen wir danach, weil das ist ja dann quasi für den nächsten Gast. Wenn der den hört, wäre ja doof.
Okay, ich verstehe.
Deswegen machen wir danach. Aber schön, dass du nicht Schenk auch mitbekommen hast.
Ja, gut, dass ich jetzt nicht unversehen gespoilert habe.
Sonst hätten wir jetzt irgendwie rausschneiden müssen.
Ja.
Wenn du, also am Thema Wochenende irgendwie, bist du eher der ausschläft oder bist du eher der früh rausgeht und den Tag nutzt und genießt?
Also ein Mittelding. Ich habe früher ganz gerne auch, also bevor das mit der Tretmühle losging, auch mal bis 11 im Bett gelegen und einfach genossen, dass ich nicht raus muss. Es passiert inzwischen eher selten. Es passiert schon hin und wieder noch, aber es passiert eher selten. Ich werde inzwischen automatisch, also ich gehe immer so gegen Mitternacht ins Bett, manchmal auch erst um 1, manchmal auch schon um 11, aber irgendwie dazwischen. Ich bin also eher Eule.
Okay.
Und ich bin aber morgens dann schon doch auch spätestens, also in der Woche im regulären Geschäft 7, 7:30 wach und stehe dann auch auf und mache erstmal Duolingo, weil ich gerade Spanisch lerne. Und am Wochenende bin ich auch weit vor meinem Mann aus dem Bett raus und bin dann schon und mache dann schon Dinge und mache dann schon Frühstück oder gehe zum Bäcker, hol Brötchen oder lese schon was oder wie gesagt auch mach ein paar Sprachlektionen. Also inzwischen ist es schon so, dass ich selbst wenn ich ausschlafen könnte, im Regelfall eigentlich schon so um 9 dann auf dem Flossen bin.
Also ich kann auch nachts um 4 ins Bett gehen und bin trotzdem um 7 wach. Also ich bin total im Rhythmus drin, dass ich immer sehr früh auf bin, du ja auch.
Du auch.
Wir schreiben uns ja manchmal sehr früh schon die Nachricht.
Wenn ich meine erste WhatsApp-Nachricht sehe, ich schon Felix 6:45 Uhr.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide ja andererseits auch Leute, die das können, dann irgendwie bis 11 liegen bleiben.
Ich finde
das
auch.
Das finde ich natürlich, hat schon auch was.
Nee, finde ich nicht. Ich langweile mich dann und ich denke auch irgendwie so, der ganze Tag ist dann irgendwie vorbei. Also morgens ist die geilste Zeit auch draußen, also gerade im Sommer oder Frühling.
Ja.
Geh einfach mal morgens um 7 Uhr raus.
Das
und
ist,
geh mal durch
das,
die Stadt.
Das ist herrlich.
Oder auf dem Wochenmarkt am Samstag.
Ja. Oh,
ist ausgeschlafen durch den Markt. Das,
wo ist denn hier am Alexanderplatz im Wochenmarkt? Der nächste.
Kurz hoch zum Kollwitzmarkt bist du relativ schnell.
Ach so, echt? So weit?
Vorne am Hackischen Markt auch einen relativ kleinen Markt. Da sind wir, glaube ich, donnerstags, samstags.
Stimmt.
Und ich glaube, auch im Tacheles gibt es auch so einen Wochenmarkt. Aber ich sage, die Klassiker wären dann schon eher Kollwitzmarkt oder am Boxhagener Markt. Mag ich samstags auch sehr gern. Am Box habe ich mal gearbeitet, auch samstags.
Es gibt auch in Pankow einen auf dem Angel.
Aber das von hier aus denn doch ein Stück
das
zu laufen?
Das ist doch ein Stück zu laufen, aber wer, also wie ich im Prenzlauer Berg wohnt, hat dann 2 U-Bahn-Stationen und noch ein paar Schritte zu laufen oder fährt mit der Straßenbahn. Aber da bin ich tatsächlich auch selten. Ich weiß auch gar nicht, ob der Sonnabend ist. Das müsste ich mal checken. Ist das 2-3 Mal die Woche oder
da
so?
Da sind wir eigentlich Nachbarn.
Ja, kann schon sein.
Wie hat sich denn für euch der Prenzlauer Berg vielleicht zum Abschluss noch verändert? Weil da ist auch gerade, was so die queere Szene angeht. Als ich nach Berlin gekommen bin, war Prenzlauer Berg auch so mein erstes Ausgehviertel oder Kiez in der Ecke. Da hat sich auch schon einiges getan. Also wir haben natürlich Schöneberg, da war Prenzlauer Berg immer so als queere Ecke auch sehr bekannt. Da ist ja auch nicht mehr viel Leben.
Ja, also Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, es gab da jeweils spannende, tolle Orte. Mhm. Auch, ich würde mal sagen, einmalige Orte. Einen konnten wir ja retten vor 2 Jahren, das Tuntenhaus in der Kastanie. Aber ich habe in den vergangenen Jahren, also ich weiß auch, dass ich in den 90er Jahren viel im Prenzlauer Berg aus war. Burgfrieden, Schoppenstube, Stiller Dorn, alles weg. Wenn ich mir jetzt angucke, wie ist da die queere Infrastruktur, es ist nicht mehr so doll. Es gibt natürlich, klar, den Sonntagsclub, es gibt das Lambda-Jugendzentrum, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt was, Sonntagsclub vielleicht noch, habe ich auch mal hin und wieder was zu schaffen da und mache auch tolle Veranstaltungen, aber Lambda-Jugendzentrum ist jetzt in meinem Alter nicht mehr unbedingt das, was ich brauche. So, aber ja, da hat sich viel verändert, auch zum Schlechteren verändert, da ist viel weggebrochen. Auch das hat sicherlich aber wieder damit zu tun, dass das Ausgehverhalten von Leuten sich geändert hat, dass ich früher, brauchtest du diese Orte als Eingang in die Szene, das ist heute anders. Du kannst heute hier irgendwie dich bei irgendeinem Portal anmelden und brauchst eigentlich nur ein Handy. So, ne? Und das ist aber klar, in dem Augenblick, wo sich queeres Leben normalisiert hat, stärker sichtbar geworden ist, sind natürlich die uniken Orte, ja, an denen man sich trifft, haben an Relevanz verloren. So, ob wir sie gar nicht mehr brauchen, das ist dann die andere Frage. Da mache ich mal ein Fragezeichen. Oder ob es nicht eigentlich schon schon schön wäre, wenn wir vielleicht auch alle queere Menschen uns manchmal ein bisschen mehr bewusst machen, dass auch Zeiten kommen können, wo so eine Schutzräume unabdingbar sind. Und dass man, was einmal weg ist, nicht so ohne weiteres wiederholt. Ne? Ich war jetzt gerade vorige Woche bei Margot Schlönske am Neulendorf-Kiez und habe mir mal so ein bisschen erzählen lassen, wie die das da bewerten. Ist ja auch alles nicht einfach, muss man auch sagen. Die Gastronomie hat es nicht leicht da. Ist auch viel zugemacht worden jetzt. Andere Dinge blühen, wie Fetischläden. Ja, okay, ist auch gut. Wird Leute geben, die solche Orte brauchen. Ich bin jetzt nicht der Fetischtyp. Ich suche tatsächlich eher Begegnungsorte. Aber es gibt schon auch noch das eine oder andere im Prenzlauer Berg. Und es gibt vor allem natürlich gay-friendly Orte. Das ist ja auch schon wichtig.
Und das finde ich eine schöne Entwicklung eigentlich, dass es nicht mehr so hinter verschlossenen Türen ist, sondern eigentlich offen ist und dass es durchmischter ist.
Vielleicht früher war das zum Teil so, dass du, ich meine, die erste, sagen wir jetzt mal wirklich, wie es damals auch genannt wurde, Schwulenkneipe, die kein Guckloch und keine Tür hatte, wo du klopfen musstest. Das ist alles noch nicht so lange her.
Ja, hier unten gibt es ja auch noch die Besenkammer.
Die Besenkammer, ja.
Gott, das ist, glaube ich, die älteste Kneipe in Berlin, oder?
Das ist die älteste queere Kneipe auf jeden Fall, zumindest, glaube ich, im Ostteil der Stadt.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guck mal, ich gucke auf die Uhr und wir könnten jetzt noch eine Stunde quatschen, aber
wir kommen ins Plaudern.
Kein schlechtes Zeichen beim Podcast.
Du hast ja auch deinen Podcast, hast du uns erzählt.
Genau. Aber ich mache das tatsächlich auch so, dass ich dann so nach 45 Minuten so langsam, außer es gibt was ganz Wichtiges, dann darf es auch mal eine Stunde sein, aber eigentlich nicht länger. Es
gibt ganz viele ganz wichtige Sachen und gibt ganz viele Sachen. Ich meine, Flo hat ein Fragebuch offen.
Ach, ich habe auch immer viel zu viele Fragen.
Aber du erzählst ja auch gerne und viel. Ja. Das ist ja auch sehr schön. Ja. Weil das ist ja mal der Horror für jeden Host, wenn er einen Gast hat, irgendwie, der dann nur ja und nein sagt.
Das hat Uli Zeller auch erzählt. Das wäre beim Interview. Das ist so für ihn immer der Horror, wenn da Leute sitzen, denen er Fragen stellt und dann ja, nein.
Also lieber ein bisschen zu viel als zu wenig.
Da hatten wir bis jetzt sehr viel Glück und mit dir ja auch und sagen erstmal vielen, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke, Klaus.